Wir sind Gott sehr dankbar, dass er uns geholfen hat, die Dinge biblisch einzuordnen in dieser Zeit, sei es mit Israel oder mit den anderen Völkern. Er hat uns die Gnade geschenkt, in kein Extrem hineinzugeraten, sondern alle Aspekte der Verkündigung des Evangeliums und des prophetischen Wortes gleichermaßen zu berücksichtigen und alles in ein göttliches Gleichgewicht durch die Verkündigung zu bringen. Es gibt Menschen, die erkennen, dass Gott an Israel sein Wort erfüllt, und dann machen sie sich auf, um dorthin zu gehen, versuchen, die Juden zu bekehren und wissen gar nicht, dass das alles nicht im Willen Gottes ist. Man muss den Willen Gottes erkennen, aber die Zeit abwarten, bis es dem Herrn gefällt, seine Gemeinde zu vollenden und sich Israel zu offenbaren durch den Dienst der beiden Zeugen. Wir haben es an dieser Stätte gelernt und mit uns sicher sehr viele, die Gottes Wort in dieser Zeit gehört haben, dass wir alles in den Händen Gottes lassen müssen. Er bestimmt die Zeit und die Stunde, und er bestimmt diejenigen, durch die etwas geschehen soll. Durch unser Beeilen können wir manchmal mehr Schaden machen, als wir helfen und Segen zu bringen vermögen. Wir sind Gott sehr dankbar dafür, dass wir in dieser Zeit das übernatürliche Wirken in seiner Gemeinde sehen und ebenfalls biblisch einordnen können. Wir haben festgestellt, dass das Neue Testament mit übernatürlichen Dingen begonnen hat, und wir stellen fest, dass es mit übernatürlichen Segnungen unseres Gottes seinen Abschluss hier auf Erden finden wird. Die Herrlichkeit Gottes wird da offenbar, wo Menschen bereit sind, von ganzem Herzen zu glauben und das aufzunehmen, was der Herr ihnen zu geben hat. Weil es heute Land auf und Land ab als Weihnachtsfest gilt, werden wir nicht umhin können, als die Bibelstellen zu lesen, die damit zusammenhängen, und uns vergegenwärtigen, was Gott am Anfang getan hat, in welch einer Weise er sein Wort erfüllte und denen, die auf den Trost Israels warteten, Anteil an dem geschenkt hat, was er damals tat. Gleich in Lukas 1 lesen wir: Eigentlich sind uns all diese Worte bekannt, und dennoch ist uns Gottes Wort immer wieder neu. In Lukas 1 heißt es von Vers 3 oder vielleicht zunächst gleich von Vers 8, damit wir Zeit sparen: Da begab es sich einst, als er nach der Ordnung seiner Abteilung den Priesterdienst vor Gott zu verrichten hatte, dass er nach dem Brauch der Priesterschaft durch das Los dazu bestimmt wurde, in den Tempel des Herrn zu gehen und dort das Rauchopfer darzubringen. Während die ganze Volksmenge draußen zur Stunde des Rauchopfers dem Gebet oblag, da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Bei seinem Anblick erschrak Zacharias und Furcht befiel ihn. Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet hat Erhörung gefunden und deine Frau Elisabeth wird dir Mutter eines Sohnes werden, dem du den Namen Johannes geben sollst. Du wirst Freude und Jubel darüber empfinden, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß vor dem Herrn sein. Wein und berauschende Getränke wird er nicht genießen, und mit Heiligem Geist wird er schon von Geburt an erfüllt werden. Viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn, unserem Gott, zurückführen. Und er ist es, der vor ihm einhergehen wird, im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten zu führen, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Da sagte Zacharias zu dem Engel: Wie soll ich das für möglich halten? Ich selbst bin ja ein alter Mann und meine Frau ist auch schon betagt. Da antwortete ihm der Engel: Ich bin Gabriel, der vor Gottes Angesicht steht, und bin gesandt, um zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu verkündigen. Doch nun vernimm, du wirst stumm sein und nicht reden können, bis zu dem Tage, an dem diese meine Verheißung sich erfüllt, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die zu ihrer Zeit in Erfüllung gehen werden. Zunächst dieses Wort Gottes bis hierher. Wir sehen hier, als die Zeit erfüllt war und das Neue Testament und die Gnade Gottes offenbar werden sollte durch Jesus Christus, unseren Herrn, begann Gott nach langem Schweigen in einer ganz besonderen Weise zu wirken. Es war, als täte sich der Himmel auf, denn seit dem letzten Propheten Malachi waren gut 400 Jahre vergangen, ohne dass eine göttliche Botschaft, ohne dass ein Licht aus der Ewigkeit in die Zeit gedrungen wäre, ohne dass jemand aufgetreten sein würde, der im Auftrage Gottes etwas zu verkündigen hatte. Plötzlich, als die Zeit herangerückt war und die Weissagungen der Propheten erfüllt werden sollten, begann Gott im Himmel seine Befehle auszuteilen, damit sie hier auf Erden ausgeführt werden. Und niemand anders als der Engel Gabriel wurde aus der Gegenwart Gottes gesandt und kam zu Zacharias, um mit ihm zu reden. Und wenn wir all die Verse lesen, die der Engel gesprochen hat, dann ist das ja fast eine halbe Predigt. Er hat angekündigt, was nun nach der langen Zeit des Wartens geschehen soll, nämlich, dass die Verheißungen, die Gott von alters her gegeben hatte, jetzt im Begriff sind, ihre Erfüllung zu finden. Wir sehen, dass Zacharias in den Tempel des Herrn ging, um anzubeten, um da selbst mit Gott zu reden und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und wir sehen hier, dass ihm gesagt wurde, dein Gebet hat Erhörung gefunden. Wenn wir heute und in den Gottesdiensten hier zusammenkommen, dann wollen wir beten und vom Herrn hören, dass er zu uns sagen kann, dein Gebet hat Erhörung gefunden, Gott hat dir geschenkt, worum du gefleht hast. Wir müssen im Willen Gottes beten, ehe unsere Gebete erhört werden können. Es steht hier geschrieben, dass die ganze Volksmenge zur Stunde des Gebetes zusammengekommen war. Ob sie alle wussten, worum es geht, das wissen wir nicht. Eins aber wissen wir, was Gott tut, ist nicht für einen, sondern für alle, die bereit sind, an der Erfüllung seiner Verheißungen teilzuhaben. Dem Zacharias wurde gesagt, dein Gebet ist erhört. Und es wurde ihm mitgeteilt, in welch einer Weise Gottes Wort sich in jener Zeit erfüllen sollte. Wir haben es oft genug gesagt und können es nicht genug betonen, dass zwei besondere Generationen in der Menschheitsgeschichte oder am Anfang und am Ende der neutestamentlichen Gemeinde sind. Einmal die Generation, die das Vorrecht hatte zu leben, als Jesus Christus zum ersten Mal kam. Und andererseits die Generation, die das Vorrecht hat zu leben in der Zeit, wo Jesus Christus wiederkommen wird. Wenn wir hier zusammenkommen, dann nicht nur, um eine Predigt zu hören. Wir kommen hier zusammen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, um die Gemeinschaft untereinander zu pflegen. Wir kommen hierher, damit Gott zu uns reden kann, um der Heilige Geist das Wort jedem Einzelnen offenbaren und in das Herz hineinlegen kann. Überall dort, wo das Wort Gottes dem Willen Gottes entsprechend verkündigt wird, ist der Geist Gottes gegenwärtig, um das Wort zu offenbaren und zu verklären und lebendig zu machen. Und das ist der Grund und die Ursache unserer Zusammenkünfte. Wir sehnen uns im tiefsten Inneren unseres Herzens danach, dass Gott zu seinem Recht mit uns allen aus Gnaden kommen könnte, dass wir in dieser Stunde etwas Ähnliches erleben möchten, wie die Gemeinde, die damals zum Gebet zusammengekommen war. Gott gebrauchte Zacharias, um ihm das zu sagen, weil er unmittelbar betroffen wurde, denn es hing ja mit ihm zusammen, was damals geschehen sollte. Und so sehen wir, dass Gott diejenigen, die direkt in Verbindung mit der Erfüllung seines Wortes stehen, dass er ihnen einen Einblick in das gewährt, was anderen vielleicht nicht immer ganz zugänglich sein mag. Sie hören später davon und haben Anteil an derselben Offenbarung, an denselben Segnungen, an demselben Worte, aber in der Zeit der Ankündigung ist es nicht die breite Masse, sondern die Einzelnen, die Gott zu einem bestimmten Zweck in Verbindung mit der Erfüllung seines Wortes dazu erwählt hat. Es soll uns deshalb nicht verwundern, dass Gott in unserer Generation zu einem Mann gesprochen hat und nicht zu einer Gruppe von Menschen. Und wir haben auch das schon gesagt, wenn wir das Zeugnis Bruder Brennims hören und erfahren, dass ein Engel des Herrn zu ihm gesandt wurde und sagte, ich bin aus der Gegenwart Gottes zu dir gesandt worden, dann haben wir da etwas Ähnliches wie in den Tagen, als Zacharias im Gebet war und vor das Angesicht Gottes treten durfte und damals die Botschaft aus dem Munde des Engels hören konnte. Nicht alle haben damals gehört. Die Gemeinde war im Gebet. Gott sprach zu dem, der unmittelbar betroffen war, der im Zusammenhang mit der Erfüllung dieser Verheißung stand. Aber dann heißt es in Bezug auf Johannes, viele wird er in Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen und wird dem Herrn ein wohlbereitetes Volk schaffen. Zunächst die Ankündigung an den Einzelnen und dann die Zubereitung des gesamten Volkes Gottes, das in jener Generation die Stimme des Botschafters und die göttliche Botschaft hören sollte und gehört hat. Wir sehen da einen ganz gewaltigen Vergleich, den niemand wegwischen kann. Wir sehen, dass der Herr in der gleichen Weise noch heute wirkt, wie er es damals getan hat. Und wenn wir in diese Generation hineinschauen, so wissen wir, dass viele unter dem Volke Gottes gerungen und gefleht haben, dass eine göttliche Heimsuchung besonderer Art auf Erden stattfinden soll. Aber als sie davon hörten, waren sie unwillig darüber, dass der Herr nicht die angesehenen Häupter der verschiedenen Gemeinden, sondern jemand nahm, von dem niemand gehört hatte bis zu der Stunde. Der Herr macht keinen Fehler. Er nimmt das, was nichts ist, um seine göttliche Weisheit durch die Predigt zu offenbaren. Und den meisten Menschen ist eine solche göttliche Predigt eine Torheit. Die Menschen unserer Generation wollen eine vernünftige Predigt hören. Sie möchten eine Beweisführung haben, die dem Verstande entspricht. Aber die Heilige Schrift sagt, was aus Gott geboren ist oder was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und die geistlichen Dinge sind nicht an unseren Verstand gerichtet, sondern an unser Herz. Und wenn damals den Menschen gesagt wurde, oder wenn Zacharias sein Zeugnis gab, es waren genügend, die nicht glauben konnten. Aber alle diejenigen, die dazu bestimmt gewesen sind, sie hörten auf die Botschaft dessen, den Gott zu ihnen gesandt hatte. In dieser Zeit, in der wir leben, ist es nicht anders. Menschen werden immer etwas einwenden, wenn sie das übernatürliche Wirken Gottes mit ihrem Verstande beurteilen. Stellen wir uns vor, ein Zacharias würde so dagestanden haben, wie ich jetzt hier stehe. Und plötzlich ist zu Rechten des Altars ein Engel Gottes und spricht zu ihm so dass er es hören und verstehen kann. Er sieht ihn, er kann ihn beschreiben und er hört, was er zu sagen hat. Wenn das heute jemand sagen würde, dann wären wir schnell dabei, ihn abzufertigen, und wir wollten mit einem solchen Menschen nichts zu tun haben. Aber die Tatsache, die wir in der Heiligen Schrift finden, ist die, dass Gott der Herr sich je und je durch übernatürliche Wunder und Zeichen und dass er sich durch den Dienst der Engel, die zu seiner Verfügung stehen, kundgetan hat hier auf Erden. Wir sehen, ehe Sodom und Gomorra zerstört wurde, kam der Herr mit zwei Engeln und besuchte Abraham, und die beiden Engel gingen dann weiter nach Sodom, und der Herr blieb bei Abraham und sagte zu ihm: Wie kann ich vor dir verbergen, was ich zu tun vorhabe? Der bei Abraham blieb, war der Engel des Bundes, der Herr der Herrlichkeit, der sein Wort, das Wort des Bundes gegeben hat. Und wir wissen, ein Bund ist eine Verpflichtung, ein Bund ist ein Vertrag, es ist eine Sache, in die wir hineingenommen worden sind, so wie das Volk Israel im Alten Testament in den Bund hineingenommen und verpflichtet wurde, das alles zu erfüllen, was gefordert wurde. So sind wir im Neuen Testament in den neuen Bund hineingestellt worden, damit Gott an uns und durch uns alles erfüllen kann, was sein heiliger Mund geredet hat. Und wir sind froh, dass wir in unserer Zeit von dem übernatürlichen Wirken Gottes erfahren durften. Und auch daraus brauche ich keinen Hehl zu machen. Ich habe genügend Männer gehört, die manches zu tun vermochten. Ich habe genügend gesehen, die für Kranke beteten und die eine Gabe hatten, um das Wort zu verkündigen. Aber ich habe keinen gesehen und keinen gehört, der sagen konnte, an dem und dem Tage, um die Uhrzeit, kam ein Engel des Herrn zu mir, so und so sah er aus, das und das hat er mir gesagt. Sie alle konnten viele Worte machen und von Dingen reden, aber sie konnten nicht zurückgreifen auf einen Tag und auf eine Stunde, in der etwas Übernatürliches geschehen wäre. Als ich zum ersten Mal Bruder Brenhem hörte, wie er dieses Zeugnis gab von dem himmlischen Besuch, da brannte es in meinem Herzen wie ein göttliches Feuer. Es war mir so groß, es war mir so gewaltig, dass der allmächtige Gott in unserer Zeit um sein Volk so besorgt und bemüht ist, um noch einmal mit uns zu reden. Wir alle, die wir glauben können, was in der Bibel geschrieben steht, wir haben keine Mühe, um das zu glauben, was Knechte Gottes im Namen des Herrn geredet haben. Weshalb? Denn das, was Gott in Bibelzeiten getan hat, ob im Alten oder Neuen Testament, das kann er jederzeit wieder tun, und er braucht niemand danach zu fragen. Gehen wir in das letzte Buch der Bibel. Da heißt es gleich von Anfang an, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen. Und es heißt, er hat seinen Engel gesandt zu Johannes. Es steht sofort im zweiten Teil des ersten Verses. Und er hat es durch die Sendung seines Engels, seinem Knechte Johannes, durch Zeichen kundgetan. Und um das noch ganz genau zu beschreiben, dass es nicht nur eine Idee war, sondern dass Johannes diesen Engel sah, dass er ihn hörte. Hier in Kapitel 22 heißt es, dass er niederfallen wollte, um ihn anzubeten. Es heißt hier in Kapitel 22 von Vers 8, und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, warf ich mich dem Engel, der mir dies alles gezeigt hatte, zu Füßen nieder, um ihn anzubeten. Aber er sagte zu mir, nicht doch, ich bin nur ein Mitknecht von dir und deinen Brüdern, den Propheten, sowie von denen, welche die Worte dieses Buches festhalten. Bete Gott an. Es geht uns hier darum, dass wir feststellen, dass Johannes das gesamte Buch der Offenbarung mit allen Zusammenhängen, mit allen Bildern, mit jeder Offenbarung, mit allem, was darin enthalten ist, durch den Engel gesagt und gezeigt bekommen hat. Johannes war auf der Insel Patmos, aber im Geiste wurde er hineingenommen in die himmlische Herrlichkeit. Er sah die Zusammenhänge, die ein Mensch nicht wissen und nicht sehen konnte. Aber damit wir alle wissen, dass dieser Engel eine Realität war, nicht nur irgendetwas Verschwommenes als eine lichte Wolke oder ein Hauch, nein, hier heißt es, ich wollte ihm zu Füßen niederfallen und ihn anbeten. Er konnte jemand sehen, der dort stand, und wenn man schon niederfallen möchte, dann muss Glanz und Herrlichkeit von ihm ausgegangen sein. Aber die Antwort lautet nicht doch, ich bin nur ein Mitknecht von dir und deinen Brüdern, den Propheten. Was meint ihr, was die Theologen jener Zeit über solch ein Ereignis zu sagen hatten? Sie haben mit der Hand abgewinkt und mit dem Kopf geschüttelt und gingen ihre eigenen Wege. Aber Tatsache ist, dass die größten und gewaltigsten Offenbarungen, die den Heilsplan unseres Gottes betreffen, im letzten Buch der Bibel geschrieben stehen. Und das ist das Buch, auf das ein Siegel gesetzt wurde. Und es heißt hier, der Herr Jesus selber, er bezeugt es im 16. Vers und sagt, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch dieses vor den Gemeinden zu bezeugen. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch dieses vor den Gemeinden zu bezeugen. Er sagt nicht in der Einzahl, ich habe meinen Engel zu Johannes gesandt, um ihm zu bezeugen, es geht um die Gemeinde des lebendigen Gottes. Auch wenn das Wort des Herrn an einen Einzelnen ergeht, so ist es an die ganze Gemeinde gerichtet. Und damit wir den Zusammenhang nicht verlieren, steht in jedem Sendschreiben, in der Anrede an den Botschafter der Gemeinde hier auf Erden in dem bestimmten Zeitalter dasselbe Wort Engel. Und es heißt dem Engel der Gemeinde zu Ephesus schreibe und dem Engel der Gemeinde zu Smyrna schreibe und dem Engel der Gemeinde zu Pergamon schreibe bis hin zu dem Engel der Gemeinde zu Laodicea. Gott hat seine Boten im Himmel und Gott hat seine Boten auf Erden. Und wir wissen, es steht geschrieben, er macht seine Engel zu Winden und seine Boten zu einer Feuerflamme. Alles, was das Feuer benötigt, ist den Wind. Und wenn der Wind das Feuer packt, dann geschieht manches. Und gerade das ist eigentlich seit Pfingsten geschehen. Es war beides. Es kam ein gewaltiges Brausen vom Himmel, wie ein gewaltiger Wind daherfährt. Und es war göttliches Feuer, das sich auf jeden Einzelnen setzte. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes. Jesus Christus, unser Herr, hatte gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer auf Erden anzuzünden. Was wollte ich lieber? Es brennete schon. Aber zunächst musste er sich Gefäße reinigen und heiligen, in die dieses göttliche Feuer hineingelegt werden sollte. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, geschah etwas, das nie vorher geschehen war. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Ach, dass Gott dieses Weihnachtsfest zu einem Pfingstfest werden lassen möchte, dass wir alle mit Heiligem Geist erfüllt werden und dass das göttliche Feuer sich auf uns alle setzen kann und der göttliche Wind wehen und dieses Feuer verteilen. Ihr wisst, wenn ein Brand ausbricht, dann hat man immer Angst, wenn noch ein Wind aufkommt, dass er dann dieses Feuer trägt und dass er es verteilt. Aber im Geistlichen soll es uns nur recht sein, dass Gott beides schenkt, das Feuer und den Wind, und dass es getragen wird in alle Lande, auf alle Gläubigen, damit sie Gott aufs Neue in dieser Zeit erleben. Wir sehen hier, dass Gott der Herr seine Knechte hat im Himmel und auf Erden. Und der Herr Jesus selber spricht, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch dieses in den Gemeinden zu bezeugen. Dieses euch schließt uns alle ein, auch wenn geschrieben steht, und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, so wissen wir doch, dass die Botschaft an die ganze Gemeinde gerichtet wurde, und wer Ohren hat zu hören, der hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Gott sandte seinen Engel auf die Insel Patmos, um den Heilsratschluss, der den prophetischen Teil ausmacht, der Gemeinde mitteilen zu können. Und dann sandte er in den sieben Epochen der neutestamentlichen Gemeinde seine Engel mit einer Botschaft, die frisch vom Thron dem Volke Gottes in ihrer Zeit mitgeteilt wurde. Aber wer glaubt unserer Predigt und wem wird der Arm des Herrn offenbar? Und dennoch können wir sagen, alle, die aus Gott geboren sind, hören Gottes Wort. Und Jesus Christus spricht, ich bin der gute Hirte und meine Schafe folgen mir, einem Fremden werden sie nicht folgen. Und es heißt einmal im Johannesbrief, er schreibt es als ein Apostel und sagt, wer aus Gott ist, der hört uns. Er war sich seiner Sache so gewiss und er schreibt, so wie die Salbung uns lehrt, so ist es Recht und Wahrheit vor dem Angesicht Gottes. Nicht wie eine Theologie oder wie eine Deutung, sondern wie die heilige Salbung uns lehrt, so ist es Recht. Aber die Gemeinde muss gesalbt sein mit derselben Kraft des Heiligen Geistes, die auf den Boten Gottes ruhte, damit sie die Botschaft in derselben Weise verstehen und in sich aufnehmen können, dass niemand in vermeintlicher Klugheit auf eigene Gedanken verfällt. Und wir müssen zugeben, dass zu allen Zeiten Menschen gedeutet haben, ohne die Salbung des Heiligen Geistes. Wer die Salbung hat, der deutet nicht, der wird stille zu den Füßen Jesu und lässt sich belehren, denn es steht geschrieben, sie werden alle von Gott gelehrt sein und nicht einer wird den anderen belehren müssen, denn der Herr selber sorgt dafür, dass seine Belehrung wie ein Regen über uns alle kommt. Und schon Mose sagt im 5. Mose 32, meine Lehre ergieße sich wie ein Regen. Gottes Wort ist nicht eine trockene und dürre Sache. Gottes Wort ist lebendig und kräftig und wirksam. Und wo sein Wort verkündigt wird, da wird alles Dürre neu befeuchtet und gewässert, denn ein Born ist aufgebrochen im Hause Gottes. Ein Strom fließt aus dem Tempel, um alle zu segnen, die sich segnen lassen. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt. Und wir finden, dass die sieben Engel als die sieben Sterne auch in seiner rechten Hand waren. Er sendet einmal seinen Engel vom Himmel und dann hat er seine Boten hier auf Erden in seiner rechten Hand. Und die Rechte des Herrn ist erhöht und die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und alle diejenigen, die dem geoffenbarten Worte Gottes völligen Glauben schenken, werden den Sieg Gottes in der Vollendung in dieser letzten Zeit erleben. Es ist der Wille Gottes, dass unser Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Und deshalb sagte Paulus, ich bin zu euch nicht mit Worten, mit hohen Worten menschlicher Weisheit gekommen, sondern meine Predigt war in der Beweisung des Geistes und der Kraft. Und Gottes Wort ist Geist und ist Leben. Gottes Wort ist Kraft. Was immer der Herr ausgesprochen hat, das ist geschehen. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Was immer er sagte, das geschah. Auch heilsgeschichtlich geschieht alles, was der Mund des Herrn geredet hat. Und wenn die Zeit der Erfüllung kommt, gibt er uns neue Information aus seinem Heiligtum, um uns wissen zu lassen, in welch einer Zeit wir leben. Wir dürfen eigentlich Gott von Herzen danken, dass er unsere Herzen und Augen geöffnet hat und dass wir die übernatürlichen Dinge, die im Reiche Gottes in dieser Zeit geschehen, wahrnehmen und glauben können und Anteil daran haben. Knechte Gottes sind nicht nur dazu da, dass sie die Toten beerdigen und einiges andere an Funktionen ausüben. Wahre Knechte Gottes sind dazu gesetzt, um den Willen Gottes in der Gemeinde zu offenbaren. Männer, durch die Gott reden kann und durch die er sein Wort offenbaren und durch seinen Geist in alle Wahrheit führen kann. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, nicht nur einen, sondern meinen Engel gesandt. Das ist etwas ganz Wunderbares. Wir möchten gar nicht weiter darauf eingehen, aber hier sehen wir, dass der Engel Gabriel zu Zacharias kam und gab ihm die gewaltige Ankündigung, dass die Zeit gekommen war und dass ihm ein Sohn geschenkt wird und er soll ihn Johannes heißen. Denn er wird vor dem Herrn, nicht vor den Menschen, er wird vor dem Herrn hergehen. Ach Gott, schenke uns Männer, die vor dem Herrn stehen. Gott schenke eine Gemeinde in dieser Zeit, die vor dem Herrn stehen, die vor ihm hergehen. Und dann wird erfüllt werden, was wir hier lesen. Schon von Geburt an soll er erfüllt sein mit Heiligem Geist. Wisst ihr, dass wir seit der Wiedergeburt erfüllt sein sollen mit dem Heiligen Geist, dass es keine Verzögerung geben soll bei denen, an denen sich das Verheißungswort ihres Gottes zu ihrer Zeit erfüllt. Johannes war ein Mann, an dem sich die Verheißung in jener Zeit erfüllte, und mit der Verwirklichung der göttlichen Verheißung kam die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Brüder und Schwestern, wenn wir aus Gott geboren sind, dann sollen wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Johannes war erfüllt mit dem Heiligen Geist seit der Stunde seine Geburt von Mutterleibe an. Wir alle, die wir nicht nach dem Willen eines Menschen, sondern aus Gott geboren sind, müssen erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und Gott möchte es uns allen aus Gnaden schenken, denn nur eine vom Heiligen Geist erfüllte Gemeinde wird vor dem Herrn hergehen können und der Weg unseres Gottes wird gebahnt werden, mitten durch die Wüste hindurch. Es heißt hier weiter, viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Nicht zu den Schriftgelehrten und zu den Pharisäern, sondern zu dem Herrn, ihrem Gott, der sich erhoben hatte, um sein Wort zu erfüllen hier auf dieser Erde. Und wir wissen, Johannes sagt später, der Bräutigam hört den Jubelruf der Braut und er sagt, der Freund des Bräutigams steht da und hört es und freut sich darüber. Und er sagt, diese meine Freude ist jetzt vollkommen geworden. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Es heißt hier weiter, und er ist es, der vor dem Herrn einhergehen wird, im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden. Wir lesen nichts hier, dass wieder die Herzen der Kinder den Vätern zugewandt werden sollen. Nur den ersten Teil des Ausspruchs des Propheten Malachi, dass er die Herzen der Väter den Kindern zuwenden wird. Aber in unserer Zeit sollten die Herzen der Kinder wieder den Vätern zurückgeführt werden, zu dem Glauben, der unseren Vätern am Anfang ein für alle Mal übergeben worden ist. Dahin müssen wir zurückkommen. Und es heißt hier, und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten zu führen, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Um mehr geht es in dieser Zeit gar nicht, als den Ungehorsam in der Gemeinde des lebendigen Gottes aufzulösen und den Gehorsam aufzurichten, wie Paulus wohl an die Römer schreibt, wohl im letzten Kapitel, dass er den Glaubensgehorsam unter allen Heidenvölkern aufgerichtet hat und dass Gott zusätzlich durch wunderbare Dinge Bestätigungen gegeben hat, in dem Wunder und Zeichen geschahen. Glaubensgehorsam unter den Gotteskindern in dieser Zeit, darauf kommt es an. Manche meinen, sie sind gehorsam, andere meinen, sie glauben. Was wir benötigen, ist kein Meinen. Wir benötigen einen biblischen Glaubensgehorsam, der gegründet ist auf dem Worte des lebendigen Gottes. Und dann werden wir erfahren, dass der Herr einen wunderbaren Weg gebahnt hat, dass er Licht gegeben hat mitten in der Finsternis, dass er Wahrheit geoffenbart hat mitten unter all der Lüge, dass er Gerechtigkeit unter all der Ungerechtigkeit in der Gemeinde des lebendigen Gottes geschenkt hat. Wir wissen, dass Finsternis das Erdreich bedeckt und dunkel die Völker, aber wir wissen auch, dass es Licht geworden ist zur Abendzeit und dass wir sehen können, was Gott in dieser Zeit aus Gnaden tut. Johannes war ein Mann von Gott gesandt mit einer Botschaft für das Volk des Herrn in jener Zeit. Er war der verheißene Prophet, durch den der Herr sich einen Weg bahnen ließ. Und hier heißt es, um ihm ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Wenn ich recht orientiert bin, Dann ist Bruder Branham gesagt worden, im Juni 1933, dass die Botschaft, die ihm von Gott aufgetragen wurde, die Brautgemeinde zubereiten wird durch die Gnade Gottes und fertig machen auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Natürlich mag jemand schnell sagen, warum nimmt Gott nur einen Menschen? Ich frage euch, hatte er zwei Mosese oder hatte er einen? Hatte er drei Abrahams oder einen? Hatte er fünf Elias oder einen? Gott nimmt immer einen, dem er sein Wort und seinen Willen offenbart. Und so haben wir es in dieser Zeit erlebt. Er hatte nicht drei Johannes der Täufer. Er hatte einen. Aber wenn ein Mann von Gott gesandt auftritt, das genügt, wenn alle anderen glauben können, was dieser Mann Gottes im Auftrage des Herrn zu sagen hatte. Und wir sind froh darüber, dass wir glauben können in dieser Zeit. Von Daniel wissen wir, als er Gesichter sah und sie nicht verstand, hörte er eine Stimme, die sagte, gehe hin, Gabriel, und erkläre diesem das Gesicht. Und dann kam Gabriel hin und hat dem Daniel die Offenbarung und das Verständnis über das geschenkt von Gott aus, was ihm gezeigt wurde. Wir sehen im Alten und im Neuen Testament diese wunderbaren Führungen des lebendigen Gottes, der an allem interessiert ist, was auf dieser Erde mit seinem Volke geschieht. Und weil er daran interessiert ist, ist es seine Sache, für alles zu sorgen, ob es um die Sendung eines Engels aus der Herrlichkeit oder eines Boten hier auf Erden geht. Er bestimmt alles, setzt sie in ihren Platz und gibt ihnen die Verkündigung, die sie zu bringen haben. Denn es steht geschrieben von Jesus Christus, in ihm war das Licht und das Licht war, oder das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Wo das Licht offenbar wird, da wird die Finsternis nicht mehr herrschen können. Und da scheiden sich die Geister. Wer weiter in der Finsternis bleiben will, der wendet sich ab von der Wahrheit und geht eigene Wege. Wer aber bereit ist, auf dem Wege Gottes zu gehen, der kommt in das Licht und er wird vom Lichte gestraft. Er wird gerichtet und beurteilt nach dem Worte Gottes in dem göttlichen Licht. Und dann kann er seine Straße fröhlich weiterziehen. Wir finden später, 6 Monate nachher, kam derselbe Engel Gabriel zu Maria und sagte ihr, du hast Gnade vor Gott gefunden, und gab ihr die Ankündigung, dass jetzt der geboren wird, von dem die Propheten geweissagt haben, dass der geboren wird, der in Israel Herr ist. Er, der Herr der Heerscharen, er, der Herr Zebaoth, er wird geboren. Und es heißt dann später, euch ist heute der Herr geboren. Welcher ist Christus in der Stadt Davids? Nicht ein anderer, der Herr selber wird euch geboren. Und deshalb wissen wir, es war der Herr der Herrlichkeit. Und auch Paulus schreibt es. Er sagt, wenn die Machthaber ihn erkannt hätten,
dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht ans Kreuz geschlagen. Die Apostel wussten, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Herr der Herrlichkeit ist. Und deshalb hatten sie völliges Vertrauen zu allem, was er ihnen sagte und was er getan hat. Und deshalb hatten sie völliges Vertrauen zu allem, was er ihnen sagte und was er getan hat. Maria glaubte der Ankündigung und sie ist ja ein Typ auf die wahre Brautgemeinde, die nichts einwendet, die keine Zweifel anzumelden hat. Wir sehen bei Zacharias, obwohl sein Gebet Erhörung gefunden hatte und der Engel Gabriel dort stand und ihm die Ankündigung gab, dennoch sprach Zacharias, wie soll ich das für möglich halten? Ich bin ja ein alter Mann und meine Frau ist schon hochbetagt. Und der Engel spricht, weil du nicht geglaubt hast, was ich geredet habe, wirst du von jetzt an stumm bleiben, bis zu dem Tage, an dem sich meine Verheißung erfüllt. Auch das habe ich schon gesagt, wenn alle stumm bleiben würden, die nicht glauben, was Gottes Verheißungen für diese Zeit berichten, dann ginge es uns besser. Reden soll nur der, der wirklich glaubt. Paulus schreibt das Wort aus dem Alten Testament aufgreifend. Ich glaube und darum rede ich. Und weil Zacharias nicht glaubte, hat er auch nicht reden können. Sonst hätte er nur im Unglauben gesprochen. Und deshalb musste er stille bleiben bis zu dem Tage, an dem sich die Verheißung erfüllte. Und es heißt, dann tat sich sein Mund auf und seine Zunge löste sich. Und wenn wir später lesen, was er an Worten des Lobpreises und der Weissagung und der Verherrlichung Gottes zu bringen hatte, es heißt ja hier, und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt und sprach die prophetischen Worte aus. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk gnädig angesehen und ihm eine Erlösung geschaffen. Mit dem Augenblick der Erfüllung der göttlichen Verheißung wurde Johannes mit Heiligem Geist erfüllt und später Zacharias mit Heiligem Geist erfüllt. Man reichte ihm noch, dass er schreiben solle, was der Name wohl sein müsste. Und als man ihm reichte, dass er schreiben sollte, löste sich seine Zunge und er begann zu reden. Und nicht nur den Namen auszusprechen, wie der Mann heißen sollte, der nun den Weg zu bereiten hatte. Nein, er begann, den Lobpreis des lebendigen Gottes auszusprechen, vom Heiligen Geist erfüllt. Und ich glaube, das ist es, was uns allen widerfahren muss in diesen Tagen. Johannes wurde mit Heiligem Geist erfüllt, weil es ein Teil der göttlichen Verheißung war, die sich durch ihn in jener Zeit erfüllen sollte. Und Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt, weil er mit der Erfüllung der Verheißung direkt verknüpft und verbunden war. Und ich sage euch, auch wir werden mit Heiligem Geist erfüllt,
denn wir sind mit der Erfüllung der göttlichen Verheißungen in diesen Tagen verbunden und untrennbar. Gott erfüllt sein Wort nicht irgendwo im luftleeren Raum. Gott erfüllt sein Wort auf Erden, in und durch die Gemeinde. Und deshalb sind wir hier, um diese Dinge zu sehen und uns die Gnade vom Herrn schenken zu lassen, dass wir erkennen, wie war es am Anfang, wie hat es begonnen. Denn so, wie es begonnen hat, so wird es auch wieder enden. Es hat begonnen mit der Ankündigung der göttlichen Verheißungen für jene Zeit. Es hat begonnen mit dem Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Gott hat einen Anfang gemacht. Wir mögen sagen, zu Pfingsten ist der Heilige Geist ausgegossen worden. Das stimmt ganz genau. Aber wenn ihr sehen wollt, alle diejenigen, selbst ein Simeon, der auf den Trost Israels wartete, es steht geschrieben, und Heiliger Geist ruhte auf ihm. Warum ruhte der Heilige Geist auf ihm? Ihm war geoffenbart worden, dass er die Erfüllung der göttlichen Verheißung in seiner Zeit sehen und miterleben wird. Und dann steht geschrieben, vom Heiligen Geist gedrungen ist er dann hingegangen in den Tempel und nahm das Jesuskind auf seine Arme und pries Gott und sagte, Herr, nun lässt du deinen Knecht in Frieden ziehen, denn meine Augen haben das Heil Gottes gesehen. Merkt ihr, worum es geht? Und dann begann Hannah zu weissagen und zu reden zu allen, die da selbst versammelt sind. Wer kann in dieser Zeit über die göttlichen Dinge reden? Es sind diejenigen, die bereit sind, das Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Leben aufzunehmen. Denn das, was Gott jetzt tut, ist nicht aus dem Verstande und für den Verstand, sondern aus dem Geiste für die geistlich Gesinnten, die ein Unterscheidungsvermögen haben. Und die wissen, worum es in dieser Zeit geht. Maria zweifelte gar nicht. Sie sprach, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und schon war es passiert. Oh, dass du könntest glauben, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn wir Gottes Wort hören, dann ist kein Platz für Zweifel oder für Unglauben. Gottes Wort ist zuverlässig und gewiss. Was sein heiliger Mund geredet hat, das wird erfüllt werden. Später sehen wir die Hirten auf dem Felde. Es war dunkle Nacht. Sie geben Acht auf die Herde, aber in ihrem Herzen müssen sie ein Verlangen gehabt haben und ihre Zeit dazu verwendet haben, um von dem zu reden, was in Israel Thema Nummer 1 gewesen ist, der kommende Messias. Vielleicht haben sie noch gerade, ehe sie nun einschlafen wollten, oder einige mussten ja sowieso wachen, aber vielleicht haben sie gerade noch gesprochen untereinander und es erwähnt, was meint ihr wohl, wann es wohl endlich soweit sein wird, dass ein Licht Gottes auf diese Erde herabkommt, dass unser Messias uns geschenkt wird, der uns von unseren Feinden befreit und von unseren Sünden erlöst. Vielleicht waren sie gerade mit ihrem eigenen Gespräch fertig, als plötzlich in der dunklen Nacht das helle Licht vom Himmel herabkommt und die Nacht wird erleuchtet. Und in diesem göttlichen Licht, das über sie kommt, ertönt die Botschaft für jene Zeit: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Was war es? Die Bibel sagt, der Engel aber sagte zu ihnen: Wieder ist es der Engel, der eine Ankündigung gibt, und sie hören, was dieser Bote Gottes vom Himmel in dem göttlichen Licht zu ihnen gesandt zu sagen hatte. Und wir sehen, er kündigt nichts Allgemeines an, sondern gibt die gewaltige Ankündigung: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volke widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Wenn wir über unsere Zeit nachdenken, wir reden viel von dem Licht, wir reden von der göttlichen Botschaft, von der Erfüllung der Verheißungen. Hier haben wir ein Beispiel, was mit einer göttlichen Ankündigung verbunden ist. Mit der göttlichen Botschaft ist ein göttliches Licht verbunden, das über alle kommt, die das Wort der göttlichen Offenbarung und der Verheißung hören. Für die Hirten war die Nacht nicht mehr Nacht. Es war plötzlich etwas geschehen. Die Finsternis war dahin. Es war Licht geworden. Wir haben schon zu Anfang gesagt, der Prophet hat verkündigt, dass am Ende der Zeit, um die Abendzeit, wird es Licht werden. Der Tag des Heils hatte einen Anfang. Er hatte einen glorreichen Morgen. Und die Sonne ist mit Heilung und Heil aufgegangen. Der Tag hat einen Werdegang und dieser Tag wird zu Ende gehen und die Mitternachtsstunde wird hereinbrechen. Aber ehe das alles kommen kann, wollte Gott zur Abendzeit noch einmal Licht senden. Mit dieser göttlichen Botschaft ist göttliches Licht über uns alle gekommen. Man sollte es einmal sagen, jedes Mal, wenn Bruder Branham davon berichtet, sei es vom 11. Juni 1933 oder wenn er sagt, jetzt ist der Engel des Herrn hier, und manchmal sagt er, jetzt ist er auf der Plattform und steht neben mir, oder jetzt ist er dort beim Treppenaufgang, dann war es dasselbe Licht, dieselbe Wolke, dieselbe Herrlichkeit des Herrn, die dort gegenwärtig war, um sichtbar anzuzeigen, dass der Herr gegenwärtig ist, um sein Wort in die Tat umzusetzen. Und Bruder Branham sagte oft genug: Ich kann nichts tun, es sei denn, dieses göttliche Licht, der Engel des Herrn, kommt mir zur Hilfe. Uns allen geht es nicht anders, und den Hirten ging es nicht anders. Nicht nur die Ankündigung aus Himmelshöhen, sondern das göttliche Licht umstrahlte sie. Und sie gingen hin und fanden, wie ihnen gesagt wurde. Wir sehen auch, dass alle himmlischen Heerscharen plötzlich mit in den Lobpreis eingestimmt haben und gesungen: Ehre sei Gott in Himmelshöhen und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Der ganze Himmel war in Bewegung, der ganze Himmel war gegenwärtig, als der Herr der Herrlichkeit seine Gottheit ablegte und Mensch wurde dort zu Bethlehem. Sie alle sahen es und nahmen es zur Kenntnis. Wir könnten hier in diesem Zusammenhang auf den Triumphzug eingehen, der stattgefunden hat, als der Herr Jesus mit den alttestamentlich Heiligen zur Herrlichkeit einging, oder wenn die Braut einziehen wird in die Stadt, die der Herr uns bereitet hat. Aber hier geht es uns zunächst einmal darum, wo Jesus Christus sich wirklich offenbart, da ist Licht, da ist Offenbarung seines Wortes und seines Willens, da ist Verkündigung der göttlichen Verheißungen, da ist Glauben, wie die Schrift es sagt, so wie diese Hirten. Sie haben nicht gefragt, wo geht der Weg, an wen müssen wir uns wenden. Sie wandelten in dem Licht und kamen bis nach Bethlehem und fanden, wie ihnen gesagt wurde. Und dann begannen sie, den Herrn zu preisen und sich zu freuen über das, was sie damals erlebt und gesehen und gehört haben. Was nützt uns heute eine Geschichte oder ein Erlebnis von damals, wenn wir nicht sagen könnten, dasselbe haben wir in diesen Tagen erlebt. Wir haben die göttliche Botschaft gehört, das göttliche Licht gesehen und wir sind zu Jesus Christus gekommen. Die Botschaft ist etwas Schönes und das Licht etwas Herrliches. Aber die Botschaft und das Licht weist uns auf Jesus Christus hin. Und dann müssen wir uns auf den Weg machen, um zu Jesus Christus zu kommen. Die Hirten hätten sagen können, ach, das ist doch wunderbar. Jetzt haben wir die Anfangsbotschaft gehört. Jetzt setzen wir uns hier hin. Es ist ja Licht geworden am Morgen. Das genügt uns. Ist doch so herrlich und so schön. Nein, das Licht und die Botschaft wurde gegeben, um sie dahin zu bringen, wohin sie gehören, nämlich zu den Füßen Jesu Christi. Und da finden wir Ruhe und Frieden für unsere Seelen. Da können wir ein herrliches Erlebnis mit unserem Gott machen. Dasselbe finden wir schon mit den Weisen aus dem Morgenlande. Sie kamen nach Jerusalem zunächst und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Sie meinten, das ist doch die Stadt, das ist der Ort, wo alles Religiöse seinen Weg hat und seinen Lauf nimmt. Aber sie fragten, und dann wusste man plötzlich, ja, es steht bei den Propheten geschrieben, es soll in Bethlehem sein. Und sie gingen weiter, bis sie Jesus gefunden haben. Sie sagten nicht nur, wir haben einen Stern gesehen. Sie sagten nicht nur, hier muss irgendwo etwas passiert sein. Sie waren nicht eher zufrieden, bis sie dahin kamen, wo Jesus Christus tatsächlich gewesen ist. So geht es uns in dieser Zeit. Und lasst mich's ruhig sagen, es gibt viele, sie reden von der Botschaft und sie reden von dem Licht. Und sie sind nicht mit dieser Botschaft und mit diesem Licht zu Jesus Christus gekommen. Und darin liegt ein großer Fehler. Wo eine göttliche Botschaft ist und wo göttliches Licht strahlt, da werden wir zu Jesus Christus geführt. Denn er ist die Summe des Lichtes und er ist die Summe der Botschaft. Er ist alles in allem. Und wer ihn findet, dessen Durst und Hunger wird gestillt. Unsere Seele labt sich an den Gütern des Reiches Gottes und geht über voll Lob und Dank. Damals wie heute hat Gott seinen Weg mit seinem Volke. Nicht alle hörten damals, nicht alle glaubten damals. Aber diejenigen, die den Herrn aufnahmen, denen gab er Macht, dass sie Gottes Kinder werden durften, die an seinen Namen glauben. So ist es auch in dieser Zeit. Alle, die das glauben, was Gott gemäß seinem Wort in dieser Zeit tut, sie bekommen Macht, Gottes Kinder zu werden. Und dann steht geschrieben, alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, das sind Kinder Gottes. Und der Geist Gottes leitet in das Wort, das für diese Zeit verheißen wurde. Als die Ankündigung kam für Johannes, schon wurde er seit Mutterleib mit Heiligem Geist erfüllt. Und wir könnten jetzt übergehen zu den Begriffen des Neuen Testaments. Wir lesen dort im Galaterbrief, ihr seid Kinder der Verheißung nach Isaaks Art. Und wir können zu Epheser 1 gehen, wohl Vers 13. Und Epheser 4, Vers 30, wo geschrieben steht, ihr seid versiegelt mit dem Geist der Verheißung. Der Heilige Geist begleitet die Verheißung des Wortes und erfüllt allen, die die Verheißung in sich aufnehmen. So haben wir es bei Johannes gesehen, bei Zacharias. So haben wir es bei Simeon gesehen, bei Hanna, so haben wir es dann bei den 120 gesehen und zu Pfingsten und danach immer ist der Heilige Geist auf Menschen gekommen, die das Wort der Verheißung für ihre Zeit gehört und von ganzem Herzen geglaubt haben. Als Saulus auf dem Wege nach Damaskus war, sieht er plötzlich ein helles Licht, nicht in dunkler Nacht, sondern um die Mittagszeit. Und dieses Licht ist so viel heller wie das irdische Licht. Er wird blind, nachdem er in das Licht geschaut hat. Und er stürzt zu Boden und fragt, Herr, wer bist du? Und die Antwort lautet, ich bin Jesus, den du verfolgst. In dem Licht sehen wir das Licht. Und er ist das Licht der Welt. Es steht geschrieben, die in Finsternis saßen, haben ein helles Licht gesehen. Ihnen ist es aufgegangen, denn das Wort ist erfüllt worden in jener Zeit. Wir können jetzt aus all diesen Gedanken das herausnehmen und zusammenfassen, worum es in dieser Zeit geht. Ein Volk soll dem Herrn wohl zubereitet werden. Eine Braut ohne Flecken und ohne Runzel. Menschen, die von ganzem Herzen und von ganzer Seele die Verheißungen Gottes für diese Zeit glauben können. Es ist einfach zu sagen, ich glaube an das, was in den Tagen Moses geschah oder in den Tagen Abrahams oder in den Tagen des Herrn Jesus. Unser Glaube ist nur dann ein lebendiger Glaube, wenn er jetzt von dem genährt wird, was Gott uns in dieser Zeit zu sagen hat. Wir können nicht sagen, ja, es genügt uns, wenn das Volk Israel Manna gegessen hat, oder es genügt uns, was Gott an anderen getan hat. Nein, wir müssen Anteil an dem haben, was Gott in unserer Zeit aus Gnaden tut. Und deshalb sind wir hier zusammen von nah und fern und wir bekunden einmütig, dass wir glauben, dass wir jetzt in den letzten Tagen leben. Die Zeichen der Zeit deuten darauf hin und Gott hat seine Botschaft und sein Licht gesandt, um uns den Weg zu zeigen, dass wir zurückkommen zu Jesus Christus, dem Herrn und Heiland, der am Anfang war, er ist auch am Ende in seiner Gemeinde wirksam. Er ist das Haupt und wir die Glieder. Er muss uns durchdringen. Jetzt kommt es darauf an, alles göttlich einzuordnen, dass man dem Propheten den Platz gibt, den Gott ihm gegeben hat, und dass man Christus den Platz gibt, der ihm gebührt. Er ist der Erste, er ist der Letzte, er muss in allem den Vorrang haben. Er ist das Haupt seiner Gemeinde. Und wenn wir all diese Dinge richtig einordnen werden, dann wird der Segen Gottes auf uns ruhen und wir werden vor aller Verwirrung bewahrt bleiben durch die Gnade Gottes. Wir wissen, als Johannes seinen Dienst verrichtete, sind Menschen zu ihm gekommen und haben ihn gefragt, ob er denn derjenige ist, auf den sie gewartet haben. Und er sagt, nein, ich bin's nicht. Ich bin nicht wert, dass ich die Riemen seiner Schuhe auflöse. Er sagt, ich bin's, der in oder vor dem Herrn einhergeht, in der Kraft und im Geiste des Elia. Er wusste ganz genau, welch ein Wort auf ihn zutrifft. Wir brauchen heute die Dinge nicht zu vertauschen. Wenn der Geist Gottes in uns ist, dann werden wir alle Dinge in rechter Weise einordnen können. Nicht wir aus uns selber, aber der Heilige Geist wird alles göttlich ordnen in der Gemeinde. Wenn wir daran denken, dass selbst ein Johannes auf der Insel Patmos so überwältigt war, dass er vor dem Engel niederfallen wollte, um ihn anzubeten, dann können wir uns vorstellen, was, wie es ihn betroffen und in welch einer Weise er beeindruckt worden ist. Aber er wurde sofort zurechtgewiesen und er wusste, mit wem er es zu tun hat. Nicht mit dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, sondern mit einem seiner Boten und Engel, den er gesandt hat. Und die Anbetung und die Ehre gebührt keinem. Er sei noch so groß als Engel und Bote Gottes. Der Herr spricht, ich gebe meine Ehre keinem anderen und meinen Ruhm nicht den Göttern. Das geht nicht. Der Ruhm gebührt dem Herrn allein. Wir sind Gott dankbar für einen Mose und Abraham, für Elia, für Johannes, für Paulus, für Bruder Brenhem. Aber Gegenstand unserer Verkündigung ist Jesus Christus, unser Herr. Und wir wissen, er hat das Werk begonnen und er wird es aus Gnaden in uns allen vollenden. Wo stehen wir geistlich heute Abend? Sind wir bei der Ankündigung der Verheißung stehen geblieben? Hat es uns genügt, von der Botschaft zu reden? Sind wir damit zufrieden gewesen, dass wir göttliches Licht gesehen haben? Oder ist ein Zug in unserem Herzen, dass wir in diesem Lichte der göttlichen Botschaft folgen, bis wir zu Jesus Christus kommen, der uns neu ausrüsten, der uns neu mit Kraft erfüllen möchte, um seinen völligen Sieg durch die Gemeinde in dieser letzten Zeit zu offenbaren? Es darf nicht zu einem Hobby werden, dass wir von der Endzeit sprechen und von dem Licht des geoffenbarten Wortes. In diesem Lichte müssen wir Jesus sehen. Hier müssen wir ihn hören und ausrufen wie Paulus: Wer bist du? Und dann bekommen wir die Antwort: Ich bin Jesus. Und dann ist uns geholfen. Dann können wir von hier gehen und wissen, wer mit uns geredet und wem wir begegnet sind. Menschen, die Gott erleben, bleiben nicht bei dem Botschafter stehen. Sie hören die Botschaft und sie gehen bis zu dem Ursprung aller göttlichen Dinge. Und den finden wir einzig und allein in Jesus Christus, unserem Herrn. Die Stunde ist nahe gerückt, wo unsere Sehnsucht gestillt werden soll. Unser Verlangen ist, mehr zu wissen. Das ist gut, aber ich sage euch, es könnte uns passieren, dass wir mit all dem Wissen zum Baum der Erkenntnis langen, anstatt dass wir zum Baum des Lebens kommen. Wenn wir den Baum der Erkenntnis fassen, mögen uns die Augen aufgehen. Aber das hilft noch nicht. Die Augen aufgehen, das nützt noch keinem. Mit dem Augen aufgehen erkennen wir in dem Zusammenhang, dass hinter aller Erkenntnis, so groß und so wichtig sie sein mag, das Leben nicht zu finden ist, sondern der Tod. Und deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 13, und wenn ich alle Geheimnisse wüsste und könnte mit Menschen und Engelzungen reden und hätte allen Glauben und so weiter und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich nichts. Gott ist die Liebe und diese Liebe ist auf Erden in Jesus Christus offenbar geworden. Und deshalb müssen wir ihn aufnehmen in seiner ganzen Fülle. Dann haben wir nicht nur Erkenntnis, dann haben wir Leben. Und Leben wollen wir haben. Denn Jesus Christus sagte: Ich bin gekommen, auf dass sie Leben und volles Genüge haben. Er sagte nicht: Ich bin gekommen, dass sie ihren Kopf mit Erkenntnis füllen. Ich bin gekommen, dass ihr Herz voller Leben ist. Leben aus Gott. Und so wollen wir die biblische Belehrung nicht dazu verwenden, dass wir eine Theologie aus allem machen und darüber reden bis ins Unendliche hinein, sondern das geoffenbarte Wort soll uns dazu dienen, dass wir zu dem zurückkehren, der selber das Wort ist, aus dessen Munde es hervorgegangen ist. Es kehrt nicht leer zurück, es habe denn ausgerichtet, wozu Gott es aus Gnaden gesandt hat. Wir sind froh heute Abend, dass wir nicht am Licht und an der Botschaft stehen geblieben sind und uns im Kreise herumgedreht haben, sondern dass wir dem Lamme nachfolgen dürfen, wohin es auch immer gehen mag. Oft genug haben wir es gesagt, wir befinden uns nicht im Jahr 33 oder 46 und auch nicht im Jahr 65. Wir haben bereits das Ende 75 vor uns. Und Gott ist nicht stehen geblieben. Es waren verschiedene Etappen, in denen das Volk Gottes geführt, durch die sie hindurchgehen mussten. Aber Gott ist nicht tot. Er hat nicht aufgehört zu reden. Er hat nicht aufgehört zu wirken. Im Gegenteil, wir sind gerade dabei, in das Wirken Gottes hineinzukommen in dieser Zeit. Der Anfang ist schon gemacht worden. Und dafür sind wir alle von Herzen dankbar. Eines Tages werden auch wir sagen können, Herr, nun lässt du uns in Frieden ziehen, denn meine Augen haben das Heil Gottes gesehen und erlebt. Möge der Herr solche Leute aus uns machen, die in seinen Wegen wandeln, bis wir das Ziel erreicht haben, die auf seine Stimme hören und die begriffen haben, worum es in dieser Zeit eigentlich geht. Als uns gesagt wurde, dass wir die Vollendung des göttlichen Werkes in dieser Zeit sehen und miterleben werden, ist es uns ein Trost geworden, weil wir wissen, es steht von der irdischen Schöpfung geschrieben, und am siebenten Tage vollendete Gott all sein Werk, und er ruhte am siebenten Tage von all seiner Arbeit. Im siebenten, im letzten Gemeindezeitalter vollendet Gott die neue Schöpfung, die er in Christus Jesus begonnen hat. Und die Heilige Schrift sagt nicht nur von ihm, dass er der Anfang der göttlichen Schöpfung ist, sondern es steht geschrieben, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur geworden. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Gott hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Möchte er in diesen Versammlungen als der Lebendige gegenwärtig sein und uns allen etwas erleben lassen, wovon wir wüssten, das hat Gott getan, dass wir ohne jeglichen Zweifel wüssten, der Herr hat nicht nur geredet, er hat gewirkt und gesegnet und sich in unserer Mitte als der Lebendige bezeugt. Unter der Jugend haben wir es in den letzten beiden Abenden hier in wunderbarer Weise erlebt, wie der Geist Gottes herabkam und der Segen Gottes auf uns allen ruhte. Wir haben Gott angerufen, dass er diese Versammlungen in besonderer Weise segnen möchte, ganz gleich, wie viel Worte hier gemacht werden, es sei denn, der lebendige Gott bezeugt sich an deinem und an meinem Herzen, in deinem und in meinem Leben. Unsere Worte genügen nicht. Möge der allmächtige Gott selber reden und selber wirken und sich jedem Einzelnen bezeugen, obwohl das, was wir hier sagen, nicht unsere Worte sind. Dennoch müssen wir sagen, Herr, wir würden uns darüber freuen, wenn du etwas Außergewöhnliches tun könntest, aber sein Wille geschehe. Eigentlich ist ein lebendiger Glaube in uns, denn Gott hat schon Großes an uns getan. Ich weiß nicht, ob jemand noch zweifeln kann, nachdem man all diese Dinge so genau im Worte Gottes sehen kann, dann ist kein Raum für irgendeinen Zweifel mehr übrig geblieben. Im Gegenteil, wir wissen, an wen wir glauben. Wir wissen, wer uns Licht gegeben hat. Wir wissen, wessen Stimme wir gehört haben. Es steht ja geschrieben, als Johannes sich umwandte, um die Stimme zu sehen, die mit ihm redete, sah er den Herrn als Menschensohn mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandeln. Obwohl Johannes da war, obwohl der Engel da war, als Johannes sich umschaute, sah er Jesus. Wir sind Gott dankbar für alle Boten, für alle Knechte, ob sie vom Himmel oder von der Erde zu uns gesandt werden. Aber wenn wir uns richtig umschauen, dann sehen wir Jesus. War es nicht so auf dem Verklärungsberge? Dort war Moses, dort war Elia, dort war Petrus, Jakobus und Johannes. Aber als das alles seinen Lauf genommen und die Wolke der Herrlichkeit herabkam, heißt es plötzlich, und wir sahen niemand als Jesus allein. Wir sind dankbar für alle Knechte und Propheten. Aber Jesus ist das Ergebnis ihrer Verkündigung. Er ist die Zusammenfassung. Er ist das Wort in der ganzen Fülle, das Fleisch geworden ist. Wenn wir ihn haben, in Wahrheit haben, nicht nur dem Lippenbekenntnis nach, sondern von Herzen ihn haben, dann ist etwas mit uns geschehen. Dann ist alles neu geworden. Wir sehen die göttlichen Dinge ganz anders, wie wir sie vorher gesehen haben. Und wir erkennen den Weg Gottes mit uns. Und wir wissen, dass nicht jeder seinen Weg gehen kann und das Ziel erreichen. Das geht nicht. Nur der, der auf dem Wege des Herrn wandelt, wird das Ziel erreichen. Er hat uns auf den Hochweg der Erlösten gestellt. Und da kann selbst ein Tor nicht irren. Die Weisen irren, weil sie mit ihrem Verstande die göttlichen Dinge ergründen wollen. Und das geht nicht. Aber wenn wir werden wie die Kinder, schlicht und einfach glauben, was Gottes Wort sagt, dann ist uns geholfen. Die Hirten waren nicht vom gehobenen Stande. Sie waren die Einfachsten unter den Einfachen. Wie oft sie ein Bad genommen haben, weiß keiner. Eins aber wissen wir, sie waren dort. Aber eins ist uns klar. Wenn der Herr sich einem Menschen offenbart, dann ist es um ihn geschehen. Dann findet er den Weg zu Jesus. Das ist der Grund, weshalb göttliches Licht und göttliches Wort geoffenbart wird. Um uns alle zu Jesus zu führen. Er ist die Summe des Lichtes, die Summe des Wortes, die Summe der Endzeitbotschaft. Er ist alles in allem. Wenn wir ihn haben, dann sprechen wir mit David. Was frage ich jetzt noch nach Himmel und Erde? Wenn ich nur dich habe. Wenn ich nur dich habe. Und das hat der Herr uns aus Gnaden geschenkt uns zuteil werden lassen. Wir haben ihn gefunden, von dem alle Propheten und von dem Moses geweissagt hat. Und wir können sagen, kommt und seht. Ist er es nicht? Uns hat er alles gesagt. Kommt und hört euch die Sache an. Ist das nicht wunderbar? Unser Gott hat Großes getan. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen.